ARD.
Michael, ich bin ja noch ein Kind des Kalten Krieges. Das heißt, ich habe die Ost-West-Konfrontation vor dem Mauerfall 1989 so ab Anfang der 70er Jahre noch ziemlich bewusst miterlebt. Nicht, weil ich in der Nähe der Grenze des Eisernen Vorhangs gelebt hätte, sondern eigentlich im Radio. Du ja bist nicht mehr so unbedingt mein Alter, ne? Jünger.
Ja, aber ich bin ja Generation X und bin ja ein Westberliner Kind sozusagen. Und wir haben damals, also jetzt nicht ich so sehr aktiv, aber so DDR-Rundfunk gehört oder beziehungsweise mein Vater, da kann mich noch daran erinnern, hat immer die Nachrichten im DDR-Fernsehen gesehen mit anschließenden Kommentaren, wie furchtbar er vieles im Osten fand. Also insofern war man ja in Westberlin ja durchaus nah dran an dieser Ost-West-Problematik.
Ja, ich, wie gesagt, habe das alles hier in Südwestdeutschland über das Radio verfolgt. Das hat mich auch irgendwie ziemlich interessiert. Also es gab auf lange Welle zum Beispiel die Stimme der DDR. Die konnte man ziemlich gut empfangen, auch tagsüber. Dann natürlich auf Kurzwelle ziemlich viel. Und ich habe da einen ziemlich schlechten Witz auch, den ich gelegentlich erzähle. Und warum nicht gerade auch jetzt? Mein Russisch nämlich ist ziemlich verrauscht, sage ich gerne. Ich habe es nämlich auf Kurzwelle bei Radio Moskau gelernt. Und das stimmt tatsächlich. Ich hatte da gehört, man könne sich da mit einer Postkarte anmelden. Und das habe ich getan und bekam tatsächlich dann aus Moskau, von Radio Moskau, ein Lehrbuch geschickt. Hat ein bisschen gedauert und konnte die einzelnen Unterrichtsstunden dann im Radio über Kurzwelle hören. Ani rabotjet na parachodje eta matros. Das habe ich mir noch gemerkt, das soll sowas Ähnliches heißen. Russen verstehen es vermutlich nicht. Er arbeitet auf dem Schiff, er ist Matrose. Hast du auch so schöne Radioerlebnisse mit Auslandssendern?
Das ist eine ganz zauberhafte Geschichte. Nee, also damit kann ich jetzt nicht so sehr dienen. Also bei uns war es ja so, ich war ja wie gesagt damals Teenager, also wir haben ganz viel so AFN und BFBS gehört. Das waren ja die Soldatensender in Berlin, die haben einfach ziemlich gute Musik gespielt. Also das waren ja jetzt nicht in dem Sinne Auslandssender, aber das hat uns als Jugendliche damals natürlich ein bisschen mehr interessiert.
Ja, auf Kurzwelle jedenfalls war noch nach dem Mauerfall sogar ziemlich viel los in Sachen Auslandsrundfunk. Und ich habe mal als kleinen Höreinstieg einige Schnipsel in deutscher Sprache aus den 80er Jahren in der damals üblichen Empfangsqualität zusammengestellt.
Hier ist der Auslandsdienst des österreichischen Rundfunks.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist Schweizer Radio International für Europa und die angrenzenden Gebiete.
Hier ist Radio Berlin International, die Stimme der Deutschen Demokratischen Republik.
Hier ist die Deutsche Welle.
Wow, das sind ja richtige Radioperlen. Also das ging ja neutral von der Schweiz über Österreich bis nach Radio Berlin International und bis zur Deutschen Welle. Und die gibt's ja im Übrigen auch heute noch.
Ja, und wie? Und das Thema Auslandsrundfunk ist sogar wieder sehr aktuell. Im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD wird eine Stärkung der Deutschen Welle versprochen. Und auf der anderen Seite des Atlantiks hat die US-Regierung gerade so ein bisschen wie das Gegenteil beschlossen, nämlich ihre Station Voice of America und Radio Free Europe finanziell tüchtig zur Ader zu lassen, was nicht ohne Proteste blieb. Aber wenn man mal ehrlich ist und sich die neuesten Zahlen aus dem Haus Deutsche Welle anschaut, das läuft längst nicht mehr übers Radio, sondern das sind hauptsächlich jetzt die Arbeiten und auch da, wo das Publikum sitzt, Videos.
Und wir fragen deshalb Ätherkrieg 2.0. Brauchen wir noch Auslandsrundfunk? Mein Name ist Michael Mayer.
Und ich bin Thomas Biemisdörfer. Eingeladen zu diesem Thema haben wir die Berliner Professorin für Kommunikationswissenschaft Carola Richter, die auch seit neuestem im Rundfunkrat der Deutschen Welle sitzt, aber vor allem das Thema auch gründlich erforscht hat. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo.
Frau Richter, die erste Frage, also Auslandsrundfunk ist ja für Menschen, die im Inland wohnen, so ein bisschen so eine Blackbox. Also man weiß gar nicht genau, wer nutzt das eigentlich, ja, wer hört und sieht und wer nutzt eigentlich Auslandsrundfunk?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil man ja tatsächlich in Länder hineinsendet, die häufig eben autoritär kontrolliert sind. Und da sind gerade Umfragen oder tatsächlich Messen von Quoten ist ganz schwer zu machen. Deswegen versucht man das so ein bisschen zu erheben entlang von ja, dem, was sozusagen online genutzt wird. Aber auch selbst da kann man sich mit VPNs zuschalten und kann nicht unbedingt immer davon ausgehen, wenn man das jetzt misst, dass man weiß, wo die Leute tatsächlich sitzen. Aber was die Deutsche Welle beispielsweise an Zahlen herausgibt, sind im Moment, dass sie sagen, wir haben 337 Millionen wöchentliche Nutzer und Nutzerinnen weltweit und davon ein ganz großer Teil tatsächlich Videoangebote. Ne? Die nutzen tatsächlich die Videoangebote über Partnersender, die das lokal ausstrahlen. Und dann natürlich im Social-Media-Bereich über YouTube wird auch ganz viel abgenommen. Aber auch das Radio spielt durchaus noch eine Rolle. Also zumindest in dieser Größenordnung weiß man, dass da Nutzer da sind. Und was die Sender natürlich gerne wollen, sie zielen auf die sogenannten Meinungsführer und Meinungsführerinnen ab, also so die jungen, aber auch mittelalten Eliten quasi, die halt in dem Land, in Wirtschaft, in Politik, in der Zivilgesellschaft etwas zu sagen haben.
Also das kostet ja Geld und macht Mühe. Darum die Frage, was genau möchten denn die Stationen respektive die Länder, die das finanzieren, eigentlich damit erreichen? Machen die da so klassisch Propaganda, wie man ja häufig so hört, wie zum Beispiel Russia Today? Oder ist das so eine Art teure Image-Kampagne? Versucht man da ein bisschen mit den, Sie haben es ja schon gesagt, also der Elite der jeweiligen Länder in einen für beide Seiten fruchtbaren Dialog zu treten? Oder, das haben Sie ja schon angedeutet, ist es sowas, so heißt es glaube ich wissenschaftlich, kompensatorisches? Das heißt, da, wo es keine freie Presse gibt, klassisches Beispiel, Zweiter Weltkrieg, BBC nach Deutschland hinein, schickt man halt objektive Nachrichten? Oder ist es so ein Bouquet von alledem?
Absolut, es ist wirklich dieses Bouquet und ich würde sagen, alle Sender dieser Welt, die so engagiert sind, haben irgendwie alle diese Funktionen oder üben alle diese Rollen aus zu unterschiedlichen Zeiten und je nach Zielpublikum. Also der Kollege Jo Gröbel hat vor 25 Jahren mal so eine Studie gemacht und dann eben festgestellt, naja, wir haben hier so durchaus missionarische Elemente, also tatsächlich so Propaganda, die gemacht wird, aber häufig stehen die Sender zunächst erstmal so als Repräsentant für eben ein, für eine bestimmte Kultur, für bestimmte Werte, die diese Kultur vertreten will. Sozusagen diese Art von Soft Power wird das auch häufiger genannt, die man ins Ausland halt vermitteln will. Also der deutsche Rundfunk steht dann halt für bestimmte Werte, der russische Rundfunk will für bestimmte Werte einstehen und für bestimmte kulturelle Elemente. Aber ich glaube, was wirklich die wichtigste Aufgabe des Auslandsrundfunks ist, ist tatsächlich diese kompensatorische Funktion. Dass man tatsächlich andere Perspektiven, dass man eine Perspektivenvielfalt in Ländern, in Gesellschaften hineintragen kann, die eher verschlossen sind, die teilweise eben sehr stark von autoritären Medien geprägt sind. Sie erwähnten das Beispiel Deutschland im Zweiten Weltkrieg, aber man kann auch heute sich umschauen nach Myanmar, nach Äthiopien, nach Russland. Da ist die Perspektivenvielfalt durch eine Art von informationeller Selbstabschottung durchaus eingeschränkt und da hilft es eben mit so einem Auslandsrundfunk tatsächlich eine Perspektivenvielfalt hineinzutragen, so dass Leute sich eben auch breiter informieren können und nicht so eine einseitige Informationsgebung haben.
Wobei natürlich der Vorwurf auch gelegentlich mal erhoben wird, dass das Ganze auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, kulturimperialistisch oder auch kolonialistisch ist. Also weil natürlich dann ja die Sicht der westlichen Welt oder Europas oder Deutschlands oder auch USA, je nachdem, übermittelt wird.
Ja, natürlich, der Auslandsrundfunk impliziert letztendlich so eine gewisse Machtasymmetrie. Also man muss es sich leisten können, so einen Sender auch zu betreiben oder so ein Bouquet da zu betreiben. Und das können natürlich nicht unbedingt alle Länder. Und deswegen haben wir ein großes Gefälle im Sinne davon, dass eben die reicheren Länder und die sitzen eher im globalen Norden oder eben im Westen sich so etwas leisten und damit halt das Ausland bespielen wollen. Aber man kann durchaus auch sagen, naja, also wenn man sich so historisch auch ein bisschen was anguckt, in der arabischen Welt, Ägypten beispielsweise, hat in den 60er Jahren mit Saud al-Arab, also der Stimme der Araber, so ein regionales Empowerment hervorgebracht. Also man hat da tatsächlich mit den Reden, die da über den Sender übertragen worden sind von Gamal Abdel Nasser, tatsächlich so einen arabischen Nationalismus platzieren können. Also da ist auch im globalen Süden können damit tatsächlich auch so eine Form von Empowerment geleistet werden. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt dazu, der so ein bisschen dieses Kolonialargument vielleicht entschärfen kann. Letztendlich sind viele Auslandsrundfunksender auch immer so eine Art sicherer Hafen für Andersdenkende gewesen. Also diejenigen, die in bestimmten Regimen verhaftet worden waren, nicht mehr ihre journalistische Arbeit machen konnten, Oppositionelle waren, die haben dann jeweils in dem anderen Medium einen sicheren Hafen gefunden und konnten sich dort ja weiter journalistisch betätigen.
Es war ja zwar nicht gerade Journalismus, was er gemacht hat, aber wir haben das Thomas Mann ja und können ja daran erinnern, dass Thomas Mann ja über die BBC im Krieg auch sich an die deutschen Hörer, wie es damals hieß, gewendet hat und sehr einfühlsame und sehr eindringliche Reden gehalten hat, die in Deutschland auch gehört wurden. Das aber nur am Rande. Jetzt drehen wir den Spieß mal um und fragen, warum um alles in der Welt gibt dann die USA neuerdings kein Geld oder nur noch sehr wenig Geld für den Auslandsrundfunk aus? Es ging ja durch sämtliche Medien, dass die Trump-Regierung, der Voice of America und auch Radio Free Europe, das früher mal in München saß, jetzt in Prag, den Geldhahn zugedreht hat. Wie können Sie sich das erklären?
Ja, man muss vielleicht fast dankbar sein, dass angesichts der Haltung Trumps zu Medien, der denkt ja tatsächlich sehr instrumentalistisch, wenn es um Medien geht und will da seine Agenda positionieren. Man muss da vielleicht fast dankbar sein, dass er das Potenzial des Auslandsrundfunks eben auch als Instrument zu dienen und Propaganda machen nicht erkannt hat, sondern es halt im Zuge dieser ganzen Sparmaßnahmen, wie er es ja genannt hat, quasi abgeschafft hat erstmal. Also ich denke, wenn er das weiter mit seiner Haltung hätte nutzen wollen und tatsächlich diese Form von propagandistischer Agenda damit herausposaunen, dann wäre das die völlige Delegitimation des westlichen Verständnisses von Auslandsrundfunk als eben so ein Watchdog oder als so ein Kompensationselement gewesen. Also insofern, man könnte vielleicht fast sagen, ein bisschen dumm von ihm gewesen, wenn man jetzt aus seiner Sichtweise herausschaut. Aber letztendlich ist das natürlich etwas, was trotzdem eine ziemlich große Leerstelle in diesem Bouquet der großen 8 westlichen Sender hinterlassen hat, weil man ja eben auch sagen muss, die haben durchaus miteinander kooperiert. Da wurde auf technischer Ebene wurden Frequenzen oder eben Satelliten gemeinsam genutzt. Es wurden gemeinsame Programme hergestellt und das ist etwas, was halt jetzt tatsächlich eine große Leerstelle gerissen hat. Aber das, was ich am meisten bedauere, ist nicht unbedingt, dass jetzt dieser Sender Voice of America oder Radio Free Europe weggefallen ist. Da gibt es sicherlich noch diverse andere Sender, wie eben die Deutsche Welle oder aus Frankreich oder aus Großbritannien Sender, die da eine Rolle spielen. Aber was wirklich problematisch ist in diesem Zusammenhang mit den Auslandssendern, wurde ja auch immer eine ganz starke Medienentwicklungszusammenarbeit betrieben. Also mittels USAID oder in Deutschland mittels der Deutsche Welle Akademie oder in Großbritannien mit der BBC Media Action. Da ist tatsächlich in vielen Ländern des globalen Südens eine ganz großartige Medienförderung gemacht worden, also Journalistentrainings, Aufbau von lokalen Medien und eben tatsächlich so eine Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist etwas, was eben im Zuge dieser Einstellung der US Agency for Global Media und der USAID ganz, ganz stark zurückgegangen ist. Und da ist die größte Leerstelle, die zu bedauern.
Können denn die europäischen Sender, also jetzt zum Beispiel BBC World oder auch die Deutsche Welle, denn in diese Lücke ja so reinstoßen? Also sind die ausreichend finanziert? Also bei der Deutschen Welle zum Beispiel ist ja so, die haben ja einen Etat von 410 Millionen Euro und soll jetzt laut Koalitionsvertrag in diesem Jahr noch weitere 15 Millionen bekommen. Ist das denn für diese ja doch sehr komplexen Aufgaben ausreichend Ihrer Ansicht nach?
Ja, es könnte immer mehr sein, muss man sicherlich sagen. Wenn wir das jetzt zum Beispiel mit der Voice of America vergleichen, die haben doppelt so viel Geld bekommen, ne? Also das waren über 800 Millionen, die da hineingesteckt worden sind. Die haben natürlich auch noch ein größeres Sprachangebot gehabt. Aber letztendlich ist das, was mit diesen 410 oder mit den 425 Millionen, die kommen sollen, schon, also das ist das, was man sich auch leisten sollte als deutsche Gesellschaft und was ich auch wirklich dringend empfehlen würde, dass die Politik das nicht einkürzt, sondern man muss sich letztendlich überlegen, Journalismus ist noch das, was Brücken bauen kann, was tatsächlich zu einer Verständigung führen kann, was Erklärungen liefern kann. Wenn ich mir dagegen angucke, was so ein Panzer allein kostet, so 20 Millionen oder sowas, ne? Das ist etwas, wo man sagen müsste, da sind die Prioritäten mittlerweile so ein bisschen verschoben worden und gehen so in Richtung Abschottung, gegenseitige Zerstörung. Und da denke ich, muss ein Gegengewicht gesetzt werden, dass man tatsächlich investiert in den Auslandsrundfunk hinein, weil das tatsächlich noch eine Verständigungs-, eine Dialogarbeit erzielen kann, die eben mit anderen Formen der internationalen Beziehungsarbeit wie eben Aufrüstung nicht zu leisten sind.
Jetzt wird ja immer argumentiert, gerade im Ukraine-Krieg spiele der Auslandsrundfunk ja eine ganz große und wichtige Rolle. Aber tut er das denn eigentlich wirklich? Weiß man überhaupt, was da erreicht werden kann?
Man denkt vielleicht immer so, okay, wir sitzen jetzt hier in Deutschland und dann senden wir mit, wie Sie es vorhin geschildert haben, mit Kurzwelle vielleicht nicht mehr, aber wir senden sozusagen in diese Gebiete hinein und dann gucken wir mal, was dort irgendwie passiert. Es ist ja doch ein bisschen komplexer, wie das System funktioniert. Also in der Regel wird ja ganz viel mit lokalen Partnern kooperiert, wo bestimmte Programme gemeinsam produziert werden oder dann eben vor Ort ausgestrahlt werden. Oder man investiert in Technik, Training von lokalen Journalisten und Journalistinnen. Und insofern ist das in der Ukraine ganz massiv passiert. Die größte Landesredaktion der Deutschen Welle ist tatsächlich mittlerweile in der Ukraine aktiv. Und da machen die schon eine auch lokale Medienarbeit, die dann eben durchaus dazu führt, dass eben vor Ort Informationsquellen einfach erschlossen und aufrechterhalten werden können, dass eben Fernsehsender weiter betrieben werden können und so weiter. Also das sind die Aufgaben, die da bestehen. Und man sendet jetzt nicht einfach von hier dort hinein und entsprechend wird da schon ziemlich groß investiert.
Wie sehr ist denn eigentlich die Sorge, die ja hierzulande sehr stark geäußert wird, um den publizistischen Einfluss von Russia Today aus Ihrer Sicht berechtigt? Also weil es ist ja mittlerweile gesperrt, also man kann das ja nur noch sehr schwer erreichen. Also hatte das dann überhaupt irgendeinen Einfluss auf die Medienlandschaft oder auf die Meinungslandschaft, muss man besser sagen, in Deutschland?
Also ich persönlich, und da unterscheide ich mich sicherlich von einigen anderen, bin der Ansicht, dass auch Russia Today zur Vielfalt an Deutungsangeboten dazugehören sollte. Und dass hier Verbote nicht wirklich hilfreich sind, wenn man darauf setzt, dass Menschen mit Medien eigentlich viel machen können. Also dass Menschen auch Medien lesen können und entsprechend sozusagen hinterfragen können. Also ich sag mal so, die Forschung hat sich eigentlich schon in den 40er, 50er Jahren davon verabschiedet, dass wir Menschen, wenn wir eine Botschaft aus dem Medium hören, dass wir die unmittelbar immer sofort glauben und danach handeln würden. Also dass Leute sind praktisch nicht doof, sondern können sozusagen auch dahinter fragen und Dinge einschätzen. Und deswegen denke ich, dass man genauso, wie wir dafür plädieren würden, dass man die Deutsche Welle eben in autoritären Staaten auch hören sollte, um eben eine Vielfalt an Deutungsangeboten zu haben, es genauso gut sein sollte, dass auch andere Auslandssender bei uns zu hören sind, sodass man sich durchaus ein umfassendes Bild machen kann. Was ich eher als Problem sehe, ist, dass wir in vielen autoritären Staaten, einschließlich Russland, so eine Art von informationeller Selbstabschottung haben, wo dann halt gar keine anderen Stimmen einfach mehr hineinkommen, wo es wirklich schwierig ist, die technischen Hürden zu überwinden und tatsächlich diese Vielfalt zu leisten. Und der andere Punkt ist halt, und das ist sicherlich auch etwas, was mit Russland stark verbunden ist, dass wir es eben nicht mehr nur mit einer Art von offenem Auslandsrundfunk zu tun haben, sondern mit einer subtilen und eher so vielleicht sogar hybriden Kriegsführung mittels Medien, wo dann eben Manipulation von Inhalten in Social Media stattfindet, wo über WhatsApp-Gruppen dann Dinge lanciert werden und die Absenderkennung quasi weg ist, nach der man dann halt auch einschätzen könnte, aha, dieser Inhalt kommt von denen und entsprechend würde ich das so und so einschätzen.
Nun gibt es ja in Zeiten der Globalisierung und eben auch der, ja, wie Sie gesagt haben, subtileren Art der Propaganda durchaus Stimmen, die sagen, na, so ein nationaler Auslandsrundfunk macht ja eigentlich keinen großen Sinn mehr. Lass es uns doch mal wenigstens mit einem gemeinsamen Auslandsrundfunk der Europäischen Union versuchen. Dann ist mehr Geld, mehr Sprachen, mehr Kompetenz im Spiel als nur bei der Deutschen Welle oder Radio France Internationale oder Italien oder wer auch immer noch einen nennenswerten Auslandsrundfunk in Europa so verbreitet. Was halten Sie denn von dieser These?
Also ich denke, da wäre durchaus mehr Koordination und Aufgabenverteilung möglich. Also was bereits ja passiert ist, dass man sich so abstimmt, was so Nutzung von Infrastruktur angeht. Teilweise werden gemeinsame Programme produziert und auch bei der Medienentwicklungszusammenarbeit gibt es durchaus so ein bisschen Koordination. Wer macht halt was wo und das nicht immer die mit den gleichen Programmen wieder die gleichen Menschen nochmal gefördert werden. Das passiert durchaus schon ein bisschen. Aber ich glaube, hier müsste ein deutlich stärker politischer Wille auch da sein. Da geht es nicht nur um die Medienschaffenden, sondern tatsächlich ein politischer Wille auf europäischer Ebene. Und da bin ich im Moment ein bisschen skeptisch, weil ich eher gegenläufige Tendenzen sehe, dass jeder wieder selbst so sein nationales Süppchen kocht und eben gerade auch in Europa so eine Art ja, Wettbewerb um bestimmte Deutungshoheiten ausgebrochen ist und man eher sich so vielleicht auch wieder als eine Konkurrenz wahrnimmt. Nehmen Sie nur das Beispiel Ungarn, ne? Also Ungarn gehört auch zur EU, ist jetzt sicherlich nicht so präsent im internationalen Rundfunk, aber kommt man da auf den gemeinsamen Nenner? Kriegt man da es hin, dass man tatsächlich eine gemeinsame Linie fährt, was Medienfreiheit, was redaktionelle Autonomie angeht? Das ist tatsächlich so ein bisschen, was ich als eine gegenläufige Tendenz dazu sehe, dass es eigentlich mehr europäische Kooperation geben müsste.
Frau Richter, das ist ein schönes Schlusswort. Dann werden wir den Auslandsrundfunk weiterhin im Auge behalten. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Dankeschön.
Was mich noch interessieren würde, Frau Richter, haben Sie eigentlich früher auch mal Kurzwelle gehört?
Ich kann mich nicht erinnern. Das weiß ich nicht mehr, nein.
Es gibt wunderbare Möglichkeiten, das nachzuholen im Netz zum Beispiel, so als kleinen abschließenden Tipp meinerseits. Und auch recht herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.